Der Papst war so begeistert, er hat ihn aufgenommen mit offenen Armen und sofort zum Kardinal gemacht. Und so wurde er Kardinal Newman. Und dann starb er natürlich, weil das war lange her. Und dann, was ist dann passiert? Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr die Zeitung gelesen in dieser Woche, wo ich hier geredet habe? Habt ihr die Zeitung gelesen in dieser Woche, wo ich jetzt hier rede? Gut, kommen wir gehen. CNA, das ist eine Catholic News Agency. Cardinal Newman's beatification hoped for this year as Saint Guidelines Titan. Es wird schwieriger, um Heilige zu erklären, dass sie heilig sind, aber der Cardinal Newman, der soll heiliger werden. Vatikanstadt, Januar 11, 2008. Cardinal Henry Newman, der berühmte 1900 britischer sagt man Convert, ja, der tritt über zum Katholizismus, soll geheiligt werden dieses Jahr durch Papst Benedikt, obwohl die Maßregeln für so eine Heiligung schwieriger und schwieriger werden. So sagt Osservatore Romano, dass Kardinal Newman wahrscheinlich geheiligt wird in diesem Jahr. Und wann hat er das gemacht, der Papst? Wann? In dieser Woche. In dieser Woche. Also wir haben einen Heiligen. Was passiert denn, wenn wir jetzt einen Heiligen haben? Was haben sie denn sofort gemacht? Also dieser berühmte Mann von der Kirche von England, der hat den Katholizismus verteidigt und er soll ein Heiliger werden. Und er starb 1890 und Papst Benedikt sagt, er darf Heiliger sein. Hier ist noch ein Artikel, Catholic Online, Cardinal Newman's bones to be removed for veneration. Seine Knochen sollen rausgegraben werden, um verehrt zu werden. In welchem Jahrhundert leben wir? Bitte hilf mir hier. Wir leben jetzt. Catholic Herald, hier. Das sind wahrscheinlich die Knochen seiner Hände, weil da sind viele Knochen in den Händen, welche ausgeteilt werden zwischen wichtigen Kirchen in England und einige werden zum Vatikan geschickt, um verehrt zu werden. Cardinal Newman, der den Protestantismus in England vernichtet hat, der ist jetzt der heilige Cardinal Newman. Und die Regierung in England hat dann zugestimmt und eine Lizenz gegeben, dass seine Knochen aufgegraben werden dürfen. Und sie sind alle so froh. Major Relics, oh, the Ministry of Justice geht voran, buddelt die Leiche auf, wir wollen ihn anbeten. Ist es Zeit für eine neue Reformation? Ja. Wo ist Cranmer? Wo sind Ridley? Wo sind die, die so standen für ihren Glauben, Kerzen gerade, das Feuer brennt, und diese sind jetzt die Heiligen? Meine Güte. Und Papst Benedikt, was sagt er dadurch? Überlegt mal, was sagt er dadurch? Er bestätigt, dass das Ereignis ist, auf das die katholische Kirche stolz sein kann. Die Vernichtung des Protestantismus. Gehen wir ein bisschen weiter. Das ist der berühmte Bahnhof Smithfield. Habt ihr schon gehört von den Feuern von Smithfield? Habt ihr davon gehört? Weil hier hat Bloody Mary über 300 Menschen verbrannt. Und wenn man da hingeht, man sucht, da steht nichts. 300 hat sie verbrannt, so wie Ridley Cranmer und so weiter. Und an diesem einen Gebäude steht da so ein Plakat. Und da muss man schon hingucken, das steht noch hinter Riegeln auch. Was steht denn da? Und sonst nichts, nur der große Bahnhof da, Smithfield Station, die Leute kommen rein, die Leute gehen raus, die Geschichte ist etwas Vergessenes, gehen wir mal hin und dann nebendran so ein winziges, klitzekleines Plakat, das kann man gar nicht sehen, also habe ich es extra fotografiert, fast mit Makrolinse. Und ergrößert hier, erected 1870 by the Protestant Alliance London. 1870 hier angebracht durch die protestantische Allianz in 1870. Und da sind nur ein paar Namen. Zwei, drei Namen. Der erste da ist John Rogers, dann Bradfield. Wir wollen sie nicht alle besprechen. Wer war John Rogers? Und warum ist sein Name da? Ich dachte, den können wir vielleicht nennen. Der ist nämlich wichtig und der ist hier verbrannt worden. Was hat er denn gemacht? John Rogers war mit Tyndale und Coverdale an der Übersetzung der Schriften in Englischen beteiligt. Also er hat Tyndale geholfen. Und Tyndale wurde ja ermordet und verbrannt, erwürgt. Und er konnte es nicht fertig machen und John Rogers hat es fertig gemacht. Die Bibel ins Englische geschrieben. Das Verbrechen, weswegen er am 4. Februar 1555, in gleichem Jahr, als Ridley und Latimer in Smithfield auf den Scheiterhaufen geführt wurde, war die Verleugnung der Transsubstantiation. Meine Güte, was hat er denn da geleugnet? Ihm wurde die Begnadigung angeboten, wenn er wieder riefe, als die 30 Bündel bereits über ihn angehäuft wurden. Seine Antwort werden wir ja gleich sehen. Bitte, haben die Protestanten heute gemeinsame Eucharistie mit dem Papsttum, ja oder nein? Ja. Und die großen Kirchengemeinschaften sagen, wir wollen wieder gemeinsame Eucharistie haben. Und hier ist ein Rogers, der die Bibel gegeben hat, der ist vergessen da auf einem kleinen Plakat, kein Mensch denkt an ihn. Er hat die Übersetzung fertig gemacht, er hat geholfen dabei. Und sie fragen ihn, hier, leugne, dass das nur ein Symbol ist. Sag, es ist wirklich der Leib Christi, diese Hostie. Und was sagt er? Was ich gepredigt habe, da ist das berühmte Bild von ihm, wo er verbrannt wird. Was ich gepredigt habe, sagte Rogers, werde ich mit meinem Blut besiegeln. Und dann sagte der Amtsrichter, Sie sind ein Ketzer. Und er ganz unbeweglich, das wird der letzte Tag zeigen. Bumm, das wird der letzte Tag zeigen, war die unerschrockene Antwort des Märtyrers. Und die Begnadigung wurde gegen die Fackel eingetauscht. Mit zum Himmel erhobenen Händen, bis sie den Flammen zum Opfer fielen, ging der Urmärterer aus Englands traurigster Zeit der Ketzerverfolgung durch das Feuer. Stellt euch das mal vor. Wir fragen uns mal, haben wir noch diesen Glauben? Haben wir den noch heute? Wenn alle laufen und alle sagen, ja, ist doch okay, was soll's, wir machen gemeinsame Eucharistie. Der sagt, ich sterb lieber. Und dann tut das auch. Er stirbt, wird verbrannt. Gleich da ist da auch eine andere Kirche, die heißt St. Bartholomew Kirche, protestantische Kirche, Church of England. Und ich dachte, ich gehe mal rein und habe mich da unterhalten mit dem Mann, der da sitzt am Eingang und hat gesagt, wer hat hier gepredigt? Oh, er war ganz begeistert, dass jemand fragt und zeigte mir da allerhand Zeug, zeigte mir dann auch ihr großes Buch von allen Dingen, was da passiert sind. Und ich habe da nur so durchgeblättert, ich hatte nur ein paar Minuten, durchgeblättert und hoppla, hier fiel mein Auge auf etwas und dann habe ich es fotografiert aus dem Buch. Wesley hat hier gepredigt nach seinem Journal am 24. Dezember 1738. Also das war eine tolle protestantische Kirche, sonst hätte er nicht da gepredigt. Wenn man heute da reingeht, wie sieht es denn dann da aus? Naja, so schön mittelalterlich. All Saints Day, Allerheiligentag, Requiem Messe. Das ist ja rein katholisch. Wine Reception. Komm, wir machen eine Party mit Wein. Dann schreckliche Bilder von Christus, wie er da hängt. Altäre mit dem Wort heilig, mit Kerzen und allem drum dran. Und Maria-Bilder und so weiter. Stockkatholisch. Kein Zeichen des Protestantismus. Diese Protestantistin, den schreibt, es ist völlig unbegründet, dass die Klage vorgebracht wird, der Katholizismus sei nun fast wie der Protestantismus. Es gab eine Veränderung, aber der Wandel ist bei den Protestanten, nicht bei den Romanisten. Der Katholizismus gleicht in der Tat dem Protestantismus in seiner jetzigen Form, aber ist weit entfernt vom Protestantismus in den Tagen von Cranmer, Ridley. Jetzt wisst ihr ja, von wem hier geredet wird. Ne? Das wird jetzt lebendig. Knox und andere Reformatoren. Während die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Wohltätigkeit ihre Augen geblendet. Sie sehen nur das Gute in allem Bösen. Und so ist das unausbleibliche Ergebnis, dass sie schließlich von allem Guten böse denken. Ist gut gesagt, ne? Puh, die Frau kann schreiben. Anstatt ihren Glauben, der einst den Heiligen überliefert wurde, zu verteidigen, entschuldigen sie sich jetzt sozusagen in Rom für ihr liebloses Urteil und bitten um Verzeihung für ihre religiöse Intoleranz. Ist das nicht genau so, wie es ist? Times Online. Der Papst diskutiert den Zutritt der Anglikaner. Naja, Times Online, 2007. Das ist der jetzige Papst. Der Papst will morgen bei einem Treffen mit Kardinälen aus der ganzen Welt diskutieren, wie man mit der zunehmenden Anzahl von Anfragen unzufriedener Anglikaner umgeht, die sich der römisch-katholischen Kirche anschließen will. Eine raffinierte Methode. Die sind so raffiniert. Sie werden sich immer moralisch im besten Licht darstellen. Und dann werden sie ihre protestantischen Töchter nehmen und sagen, werdet ihr so faul und schmutzig, wie ihr sein könnt. Macht alles, lasst alles zu. Ob das jetzt Homosexualität, Abtreibung, macht nichts. Seid so schlimm, wie ihr könnt. Weil ich die Moralität vorstelle. Und dann werden sie alle zu mir kommen. Ist das nicht, was hier passiert? Ja oder nein? Das ist genau, was hier passiert. Papst Benedikt, der sich der Wiedervereinigung des Christentums zu einem Ziel seines Pontifikats gesetzt hat, ist mit wenigsten 3 US-episkopalen Bischöfen im Gespräch. Also Newman war der Erste, er ist jetzt ein Heiliger, vielleicht können die auch alle heilig werden und vielleicht in ein paar Jahren können wir sie auch anbeten und vielleicht ein Stück Knochen kriegen von der Hand, wer weiß. The Independent. Der Vatikan besteht darauf, andere Kirchen sind nicht unsere Schwestern. Nein, sie sind unsere Töchter. Kardinal Ratzinger, es steht für immer fest, dass die eine heilige katholische und apostolische universale Kirche nicht die Schwestern, sondern die Mutter aller Kirchen ist. Ja, sie sagt es ja ganz eindeutig. Ecclesia, Newsbrief. Die Erklärung des Papstes zum Primat ist ein Problem für Protestanten im Auftrag von Papst Benedikt, an nicht-katholische Christen die päpstliche Vorrangstelle anzuerkennen, stellt eine Gefahr für eine Verstärkung der Trennung zwischen den Kirchen dar. So ein italienischer protestantischer Theologe, schreibt Luigi Sandri für Ecumenical News. Kein Problem. Er sagt diese Dinge, weil er weiß, er wird es schaffen. Die Verantwortung von Petrus besteht also darin, die Kommunion mit Christus sicherzustellen, sagt Papst Benedikt. Er weiß genau, was er macht. Er macht den Newman jetzt zum Heiligen. Protestantismus ist vorbei und ich bin König der Könige, so sagt er. Und dieses Blut vergessen. Jetzt will ich euch eine ganz tragische Geschichte erzählen. Ihr schaut hier auf den nördlichen Teil der britischen Inseln. Das ist Schottland. Und da drüben liegt die berühmte Stadt Edinburgh. Und hier hat John Knox gepredigt und dieses ganze Land ist protestantisch geworden. Aber total protestantisch. Hier ist die berühmte Stadt Edinburgh und da will ich euch was Interessantes zeigen. Hier, gerade vor diesem Gebäude, ist dieses berühmte Bild von diesem berühmten Hund. Wer kennt diesen Hund? John Friars Bobby, wer kennt ihn? Ja, es gehen ein paar Hände hoch, das ist gut. Das ist ein berühmter Hund, fantastische Geschichte. A Tribute an die Anhängigkeit von Grey Friars Bobby. 1858 folgte dieser treue Hund den Überresten seines Herrn auf den Greyfriars Kirchenfriedhof und verweilte dort bis zu seinem Tod 1872. 14 Jahre lang, jeden Tag, kam dieser Hund und legte sich aufs Grab. Ob es geschneit hat, ob es geregnet hat, ob da Wind war, ob da Sonne war, da lag er. Hier ist das Grab und da ist so ein Stein gestorben am 14. Januar 1872, 16 Jahre alt. Er war 2 Jahre alt, als sein Herrchen starb. Und jeden Tag liegt er auf diesem Grab, bis er stirbt. Möge seine Treue und Hingabe uns allen eine Lehre sein. Und wenn wir den Protestantismus ansehen, haben wir die gleiche Treue da, ja oder nein? Ich denke nicht. Kommen wir zu dieser Kirche. The Church of Scotland, Greyfriars Kirk. Kirk ist Kirche im Schottisch. Und hier steht ein Plakat, hier auf diesem großen Friedhof. Und das ist so schmutzig, man kann kaum sehen, was da steht. Kein Mensch liest dieses Zeug. Und da musst du das noch fotografieren und dann muss man stundenlang zu Hause am Computer sitzen und das groß machen, damit man überhaupt lesen kann, was da steht. Wissen Sie, wie viel Arbeit das ist, um so einen Vortrag zu geben? Puh, meckere ich auch noch. Und da ist noch so ein Plakat, da geht es, wie lange her sollen die Heiligen schreien unter dem Altar, bis du sie rächst? Und noch so eins, das man kaum lesen kann, aber das habe ich entziffern lassen für euch. Aber es geht nur eigentlich in Englisch. Es ist so als Gedicht geschrieben. Halt, passenger, take heed what you see. This tomb does show for what some men did die. Also steh eine Weile still und schau dir dieses Grab mal an. Und dann werdet ihr sehen, wofür einige bereit waren zu sterben. Here lies interred the dust of those who stood against perjury, resisting unto blood, adhering to covenants and laws, establishing the same which was the cause. Their lives were sacrificed unto lust of prelates abjured. Also hier sind diejenigen, die sich felsenfest hingestellt haben gegen das, was die Prälaten gesagt haben, was sie tun mussten. Though here their dust lied mixed with murderers and other crew whom justice justly did to death pursue, hier liegen sie mit Mördern, die gerecht hier verurteilt wurden, aber sie hatten nicht irgendeinen Grund, warum sie sterben mussten. But as for them, no cause was found worthy of death, but only they were found constant and steadfast, zealous witnessing for the prerogatives of Christ their King. Kein Grund, warum sie sterben mussten, außer dass sie für Christus ihren König standen. Und dann sagen sie, der berühmte Guthrie ist hier gestorben und der Renwick ist hier gestorben und sie haben gelitten und so weiter und so weiter. Und sie werden hier liegen, bis das Lamm in Glory, in Herrlichkeit erscheint. Und dann geht's weiter vom 27. Mai 61, als der sehr geliebte Marquis d'Argyle enthauptet wurde, bis zum 7. Februar 1688, also hier so zwischen 20 und 30 Jahren, als James Renwick hingerichtet wurde, wurde auf die eine oder andere Weise auf dem gleichen Grund gemordet und getötet. Ungefähr, hört euch mal die Zahl an, wie viele hier starben für diesen Glauben. 18.000 von ihnen an diesem Platz wurden in Edinburgh hingerichtet, ungefähr 100 adlige Gentlemen, Ministers, Prediger und andere vornehme Marterer für Jesus Christus. Die meisten von ihnen ruhen ihr. Ursache und Art ihrer Leiden werden besonders in dem Werk Cloud Witnesses sowie in Geschichtsbüchern von Cruikshank und DV behandelt. Das waren die sogenannten Covenanters. Sie haben ein Gelübde unterschrieben. Das Problem war, dieses Land wurde protestantisch. England wurde auch protestantisch, aber England erwählte den König als Oberhaupt der Kirche. Und die Schotten haben gesagt, nein, nein. Wir haben nicht einen Papst jetzt gewechselt mit einem König. Wir haben nur einen König. Und dieser König ist Jesus Christus und hier stehen wir. Und weil sie diesen englischen König nicht akzeptierten, sind 18.000 hier ermordet worden. Nicht von Katholiken, sondern von diesen modernen Protestanten. Stellt euch das mal vor. Die alle wieder zurückgehen zum Katholizismus. Schrecklich. Also unter Drang von dieser Wiedervereinigung. Hier in dieser Kirche, in dieser Kerk, in dieser Kirche haben sie unterzeichnet. Here was signed the National Covenant 1638, haben sie unterschrieben. Wir haben nur einen König und dieser König ist Jesus Christus. Und dann gab es diese Kriege zwischen Schottland und England. Und diese Kriege, da werden ja so viele Filme gedreht über diese Kriege. Habt ihr denn gehört von dem Film Braveheart? Und alle diese Filme. Aber da wird die Geschichte ja nie erklärt. Also hier unterzeichnen sie den Covenant, da ist es. Es geht um die Königschaft. Hier ist das Gefängnis, wo sie diese Leute reingetrieben haben. Hier im Offenen. Das wird kalt im Norden Schottlands. Und dann haben sie so eins nach dem anderen hier rausgeholt, enthäuptet, verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und da haben sie sie gelassen. Tausende von ihnen reingedrückt in diese Kerker. Und da sind sie verhungert, vor Kälte gestorben, Durchfall haben sie bekommen. Das war schrecklich. Sie konnten sie nicht schnell genug verbrennen. Sie sind von alleine auch gestorben. Das war ein Preis, den die bezahlt haben. Und das war das Marschlied der schottischen Armee. Stell dir das vor, das Marschlied, so sind die marschiert in den Krieg. Und das muss man in Schottisch lesen. Ich bin nicht gut mit Schottisch, aber ich kann es versuchen. When to the kirk we come, we'll purge the carum free from popish relics and all such innovations, that all the world may see that name in the right, but we of old Scottish nation. Hört sich gut an, ne? Wenn zu der Kirche wir kommen, wir werden jedes Zimmer reinigen von päpstlichen Reliquien. Wir werden sie rausschmeißen. Und alles, was nach diesem aussieht. Und wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir Recht haben, wir in der schottischen Nation. Das so ist die Armee marschiert. Gespielt von der Armee Schottlands, als sie in England einmarschierte unter Alexander Leslie, Earl von Leven, 1640 mit 26.000 Mann. Interessante Geschichte. Weil Geschichte ist doch interessant. Wenn man weiß, was die Ursachen sind, heute ist das alles so verschwommen. Keiner hat eine Idee. Und hier stehen wir an dem Platz, wo sie diese Leute ermordet haben und verbrannt haben. Und wir fotografieren noch so und so. Und hier kommen solche modernen Schatten vorbei, drogensüchtig, spottend, unglaublich. Wir fotografieren und da steht hier an diesem Platz, sind diese Menschen gestorben und da ist so ein kleines Plakat, was die Geschichte erzählt und es ist voll Vogelmist und wir fotografieren und hier kommen die Leute hin und sie spotten. Das sind die modernen Schatten. Jetzt kann man sich die ansehen, drogensüchtig, was weiß ich. Und wir haben auch Bilder, die kann ich euch nicht zeigen, wo sie ganz schlimme Handzeichen machen und so weiter. Aber ich habe mich so ein bisschen mit ihnen unterhalten, mit den modernen Schotten. Das sind die Kinder der Kinder von diesen Menschen, die hier gestorben sind. Und wir können sie uns ansehen und wir können sie verurteilen und sagen, ihr seid der Dreck der Menschheit. Oder wir können was machen. Wir können sie uns angucken und sagen, Herr, was hat der Satan erreicht? Er hat dein Erbe vernichtet. Und wir können beten, dass diese Leute wieder einmal Hoffnung bekommen und ein Licht bekommen, das sie wieder aufweckt, um die Wahrheit neu zu entfachen. Denn ich glaube nicht, dass Gott sie vergessen hat. Ich glaube nicht. Denn er sagt, ich werde denen hintergehen bis zur tausendsten Generation von denen, die mich lieben. Und diese Leute haben ihn geliebt. Und wer hat es vernichtet? Die Gegenreformation. Wie sieht es da aus, wo die Märtyrer waren, wo diese Kirche war, wo diese Menschen gestorben sind? Schaut euch das an. Tattoo. Das ist alles in einem Kreis von vielleicht 50 Metern rum, um diesen Punkt. Tattoo. Deadhead Comics. Venus Flytrap Tattoo. The Witchcraft Shop. Wo ist der Protestantismus? Weg! Vernichtet! Witchcraft Shop, da kannst du dir alles kaufen, was du nötig hast, um Hexerei zu begangen. Denn Ungehorsam ist Zaubersünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. 1 Samuel 15:23. Hier ist die Kirche, wo John Knox gepredigt hat. Und diese Protestanten, diese Schotten, die hatten was? Puh, die waren tough. 1560 die Reformation in St. Giles. 1637. Wie viel Unterschied zwischen den beiden? Nicht sehr viel, ne? Nicht sehr viel. Und das ist knapp 70 Jahre, nicht erst 70 Jahre. Hier versuchen sie wieder, das zu verkatholisieren. Und die kommen da rein in diese Gemeinde 1637 und versuchen wahrhaftig in diesem Schottland eine katholische Messe zu lesen. Nicht mit Jenny Geddes, nein, nein, nein. Die Leutchen kamen damals mit ihren eigenen Stühlen, saßen in diesen kalten Kirchen auf ihren Stühlen und diese fangen an mit ihrer katholischen Liturgie und die Jenny Geddes holt sich ihren Stuhl hinten raus und sagt, nicht mit mir. Zack, schmeißt sie den Stuhl auf die Prediger. Und dann fing das an und die sämtlichen Schotten nahmen ihre Stühle und schmissen sie auf die Prediger. Die sind gerade noch mit ihrem Leben davon gekommen. Nicht mit uns Schotten. Wo gibt's so eine Reformation heute? Wer wehrt sich, wenn der jetzige Papst einen Newman zum Heiligen erklärt? Kein Mensch wehrt sich. Und da steht das Bild von John Knox. Und hier in dieser Kirche hat er gepredigt. Und da liegt der McKee Agile, den wir eben gesehen haben oder davon gehört haben. Das ist der, der die Covenanters angeführt hat. Hier ist das Museum von John Knox. Und in diesem Museum der berühmte Konflikt zwischen dieser Königin von Schottland und John Knox. Das ist Queen Mary, aber nicht Bloody Mary, das war die schottische Königin. Und die hat diesem Reformer gesagt, nicht hier in meinem Land mit deinem Protestantismus. Und ja, was ist denn passiert? Was hat Bloody Mary gemacht? Die hat sie alle enthauptet und verbrennen lassen. Aber der John Knox, der steht vor der Königin und er sagt, was Sache ist. Hier ist der berühmte Konflikt. Mary sagt zu ihm, yeah, not the kirk that I will nourish, I will defend the kirk of Rome, for I think it is the true kirk of God. Du bist nicht die Kirche, welche ich ernähren werde. Ich werde die Kirche Roms verteidigen, und ich denke, sie ist die Kirche Gottes, sagt sie zu ihm. Und der John Knox guckt die Königin an und sagt, Your will, madam, is no reason, neither does your thought make that Roman harlot to be the true immaculate spouse of Jesus Christ. Boom. Dein Wille, Madame, ist kein Grund, noch dass wird dein Denken mich überzeugen, dass Rom diese Hure, die Braut Christi ist. Boom. Zack. Und er steht. Und da sind von seinen Aussagen, wo er zum Beispiel sagt, ja, die Bibel sagt, ehret eure Obersten und seid gehorsam eurer Regierung gegenüber, aber wenn diese Regierung Gottes Volk vernichtet, keineswegs brauchen wir gehorsam sein, was dies betrifft. Und dann wird da gesagt, er war ein revolutionärer Mann, er hat gepredigt, ja. Und dann sein letztes Gebet oder eines seiner letzten Gebete, rendering my troubled and sorrowful spirit in the hands of the eternal God, meinen troubled, nicht zornig, schwermütigen, traurigen Geist in die Hände des ewigen Gottes, earnestly trusting at his good pleasure to be freed from the cares of this miserable world. Ich vertraue, dass er mich erlösen wird von den schwierigen Dingen und den Sorgen dieses Lebens. Und zu ruhen in Christus, das ist meine eigene Hoffnung. Das ist das wahre Protestante, was da noch übrig ist. Und wenn man dann in seinem Museum durchgegangen ist und man hat sich diese Dinge angesehen, dann kommt man in den Nebenraum, da ist die Legende von King Arthur und St. Columba und St. Magnus und der ganze Schmarrn ist schon wieder da. Alles muss immer kaputt gemacht werden. Darüber hinaus ist der Protestantismus so unschätzbar auch der Nutzen für die sie gewesen ist, die sich ihm angeschlossen haben, noch weit davon entfernt, eine vollkommene Rückkehr zum Urchristentum zu verkörpern. Der Protestantismus war nicht perfekt. Trotzdem hat er sich nicht völlig von römischer Lehre und Praxis gereinigt. Er ist wieder zurückgegangen, gerade an Guinness schreit. Machen wir uns also vom Anfang an klar bewusst, dass der Protestantismus erstens, was die Zeit angeht, eine junge oder moderne Bewegung ist, dass er zweitens, was die Reichweite angeht, begrenzt ist und dass er drittens, was seine Qualität angeht, eine sehr unvollständige Rückkehr zum Urchristentum ist. Wir müssen nicht nur das Alte entfackeln, wir müssen eine neue Reformation entfackeln. Wir müssen zurück zum Urchristentum. Alle, die in jener bösen Zeit furchtlos die Stimme ihres Gewissens folgen, schreibt diese Person, und Gott dienen wollen, brauchen Mut, Festigkeit sowie Erkenntnis Gottes und seines Wortes. Die Gotttreuen werden verfolgt, ihre Beweggründe angefochten, ihre besten Bemühungen verkehrt ausgelegt und ihre Namen verleumdet. Das wird mit uns passieren. Glaub's mir. Ich weiß, es wird passieren. Satan wird alle seine betrügerischen Machenschaften einsetzen, um die Herzen zu beeinflussen und das Verständnis zu verdunkeln, damit das Böse gut und das Gute bös erscheint. Je stärker und reiner der Glauben der Kinder Gottes, je fester sie entschlossen sind, dem Herrn zu gehorchen, desto eifriger wird Satan danach trachten, die Wut derer zu entfesseln, die zwar vorgeben, gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber das Gesetz Gottes mit Füßen treten. Das erfordert dann festes Vertrauen und den unerschütterlichen Entschluss, den Glauben zu bewahren, der einmal den Heiligen übergeben worden ist. Und wenn wir nicht wissen, was sie gemacht haben und wofür sie standen, wie sollen wir dann stehen? Seit den Tagen der Apostel hat das Bauen am Tempel Gottes nie aufgehört. Dieses ist noch immer das Gleiche, da ist noch immer dieser Kampf zwischen Finsternis und Wartung. Wahrheit, Paulus, die anderen Apostel und alle Gerechten, die seitdem gelebt hatten, hatten Anteil an der Errichtung des Tempels. Doch noch ist der Bau nicht vollendet. Da ist noch etwas, was getan werden muss. Der Christ, der gewissenhaft das Wort des Lebens weitergibt und Männer und Frauen auf den Weg der Heiligkeit und des Friedens führt, fügt den Fundament Baumaterial hinzu, das ewiglich bleibt. Er wird im Reiche Gottes als ein weiser Baumeister geerdet werden. Gott erwartet, dass sein Wort sich auf die bevorstehende Entscheidung vorbereitet. Ob vorbereitet oder nicht, jeder geht ihr entgegen. Aber in jener Zeit der Prüfung und Anfechtung können nur jene bestehen, deren Leben mit dem göttlichen Maßstab übereinstimmt. Wir müssen uns entscheiden. Wenn die Dunkelheit am tiefsten ist, wird das Licht eines göttlichen Charakters am hellsten leuchten. Wenn alle anderen Stützen versagen, wird erkennbar, wessen Vertrauen zu Gott unerschütterlich ist. Während die Feinde der Wahrheit die Knechte des Herrn von allen Seiten bespitzeln, um Böses an ihnen zu entdecken, wird Gott zu ihrem Besten über ihnen wachen. Er wird für sie sein wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Land. Das Wirken der Apostel, Seite 426. Wir leben in einer unglaublichen Zeit. Was jetzt passiert, auf diesem Niveau der Geschichte, ist atemberaubend. Alles, wofür diese Reformation stand, liegt in Asche und ist zertreten. Und dann wird es noch eingerieben, durch das ein Newman und dergleichen als Heilige dargestellt werden, durch das jetzige Papsttum. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Cranmer wird aufstehen. Latimer wird aufstehen. Rogers wird aufstehen. Ridley werden aufstehen. Doch wenn des Menschen Sohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Macht das mehr Sinn jetzt? In welcher tragischen Situation wir sind? Zu der Kirche in Smyrna sagt er, fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Das war damals eine bestimmte Zeit. Jetzt wird es schlimmer. Es kommt nämlich eine Zeit, was sagt die Bibel, wie sie noch nie war. Wenn wir diese Winde nicht sehen, dann sind wir blind. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Also somit enden wir dann diese Reformationsserie. Wir haben gesehen, was die Reformation entfachelte damals, wie sie entstand. Wir haben gesehen, wie die Gegenreformation sie aufrollte und wie das jetzige Papsttum jedes Prinzip dieses Protestantismus in Asche zertrümmt und verbrennt. Und dann es noch in die Wunden hineinreibt. So stolz. Und Gott soll nie die Ehre bekommen? Wir brauchen eine neue Reformation. Die Wahrheit muss neu entfachen. Und mein Traum ist Deutschland, die so viel dazu beigetragen haben, dass diese Reformation überhaupt zustande kam, dass Deutschland und die Erben und die Ahnen dieser Reformation nicht geschluckt werden in diese neue Tendenzen. Wacht auf, Deutsche. Steht für, was richtig ist. Steht für Wahrheit. Und wenn sie kommen, macht nichts, was passiert. Wir haben einen Herrn und er wird kommen und er wird uns die Krone des Lebens geben. Und hilft bitte mit. Geht zu euren Geschwistern, geht zu eurem Volk und erkläre ihnen, warum sie so gelitten haben als Land. Wieso gab es einen Ersten Weltkrieg? Wieso gab es einen Zweiten Weltkrieg? Wieso wurde fast das protestantische Erbe rausgeschnitten und so viel jahrelang dem Kommunismus unterworfen, damit dann nichts mehr vom Protestantismus übrig bleibt? Und dann diese moderne Welle und diesem jesuitischen Glauben von Erfahrungsgottesdienst, damit dann nichts vom Glaube übrig bleibt. Erzähl es ihnen, ruf sie zurück. Sie sind das Erbe, sie sind die Kinder Gottes. Und Gott hat versprochen, dass er sie nicht alleine lässt. Hilf, junge Leute, steht auf und sagt, so weit und nicht weiter. Komm, wir beten. Himmlischer Vater, wir sind in den letzten Sekunden dieser Erde tätig. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber jedes Zeichen ist da. Der Protestantismus ist vernichtet und der Feind triumphiert. Aber unser schwachster Moment ist der Moment, in dem Gott seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen kann. Erwecke Deutschland, ist mein Gebet in Jesu Namen.